Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra ETF Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Ja, also die ersten Ergebnisse des Superwahljahres haben wir zusammen. Wir haben einmal natürlich die Wahlen in Taiwan Anfang des Jahres. Wir hatten jetzt vor kurzem die Europawahlen, aber jetzt jüngst auch etwas überraschend die Frankreich-Wahlen, die UK-Wahlen, die weniger überraschend. Und wir können jetzt noch einen Ausblick wagen auf die US-Wahlen gegen Ende des Jahres, die natürlich jetzt schon die Schlagzeilen bestimmen. Wie wird sich die USA entwickeln unter einer Präsidentschaft von Donald Trump? Joe Biden, vielleicht ein ganz anderer Kandidat, eine ganz andere Kandidatin auf Seiten der Demokraten. Das ist die große Frage und die große Frage ist auch, wie haben wir das alles zu bewerten in einer Welt, die offenbar immer mehr in Handelskriegen und in militärisch geführten Auseinandersetzungen sich zu ergehen scheint. Das wollte ich wissen von Anna Rosenberg. Sie ist Head of Geopolitics in London bei Amundi. Hier und da wird ein kleiner Anglizismus einfließen in unser Gespräch, aber ich bin sicher, wir als Weltbürgerinnen und Weltbürger kommen da gleich gut durch und werden dann den Fragen nachgehen. Gibt es tatsächlich sowas wie eine Blockbildung wie im Kalten Krieg Ost und West, so wie der IWF jüngst warnte? Was haben wir auch von China zu erwarten und wie wird der Ukraine-Konflikt weiter sich entwickeln und sich auch weiterentwickeln unter einer möglichen Präsidentschaft von Donald Trump? Das wollte ich alles von Anna Rosenberg wissen. Und von Anna Rosenberg wollte ich natürlich auch noch wissen, was ist Ihre Lieblings-Fake News und wo informiert sie sich eigentlich? Dazu wünsche ich euch gute Unterhaltung. Ja, hallo Anna, schön, dass du bei mir bist, dass du den Weg auf unseren Kanal gefunden hast. Es war ja gar nicht so einfach, denn du bist ja eine viel beschäftigte Frau, vor allen Dingen dieser Tage. Umso mehr freue ich mich, wie gesagt, dass es jetzt nun geklappt hat. Sag mir doch einmal, was machst du eigentlich bei Amundi?
Ich berate unsere Portfolio-Manager zu geopolitischen Risiken und zu geopolitischen Chancen.
Das klingt gut. Das heißt, du bist mehr auf der Politikseite unterwegs. Also hast die Wirtschaft und die Märkte nur aus der Vogelperspektive im Blick. Wir haben jetzt natürlich ein Jahr voller Ereignisse vor uns und haben jetzt ja auch die Wahlen gerade hinter uns. Ich hatte jetzt in einer Präsentation gesehen, wo du auch zu Wort kamst, die geopolitische Lage hat sich insgesamt global verschlechtert. Wie meinst du das? Wie können wir das halt quantifizieren?
Ja, also noch kurz zur Einführung. Ich habe die geopolitische Lage aus einer Vogelperspektive auf jeden Fall auf den Blick, aber ich sitze auch bei den Portfolio-Managern direkt mit drin. Das heißt, ich sehe die direkten Auswirkungen auf den Markt und helfe ihnen eben auch entsprechende Entscheidungen zu treffen. Also es ist schon sehr, sehr taktisch auch. Mhm. In Sachen die große geopolitische Großlage und die Risiken. Also normalerweise sind meine Prognosen 6 Monate, ein Jahr. Allerdings, weil ich denke, als politischer Analyst kann man realistisch so ein Zeitfenster einschätzen. Aber die Trends, die wir jetzt gerade beobachten, die sind so eindeutig, dass wir mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen können und Zuversicht, dass das Ende dieser Dekade, die nächsten 6 Jahre, die geopolitische Volatilität eher zunehmen wird. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Also zunächst einmal, da gibt es quantitative Gründe dafür und auch qualitative Gründe. Wenn man schaut auf die Menge der Akteure, die gerade involviert sind in den geopolitischen Krisen, wir sehen, dass es auf jeden Fall mehrere Akteure sind heute, seit dem Einmarsch in die Ukraine, seit dem Hamas-Israel-Konflikt, haben wir mehr schlechte bilaterale Beziehungen in der Welt. Wir leben in einer Welt, in der, egal wer am Ende im Weißen Haus sitzt nächstes Jahr, die Beziehungen zwischen den USA und China werden sich weiterhin verschlechtern. Das bedeutet auch mehr Protektionismus, mehr Exportkontrollen, wahrscheinlich mehr Handelskriege, mehr industrielle Politik, Sanktionen. Und die Geschichte lehrt uns, wo es mehr wirtschaftliche Probleme gibt, gibt es auch größere Wahrscheinlichkeiten von heißen Kriegen. Dann haben wir auch die künstliche Intelligenz und die Implikation für Fehlinformation, für politische Fehlinformation, Missinformation und natürlich die Implikation des Klimawandels. Also wenn man hier diese Trends zusammenfügt mit den Daten, dann können wir mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Risiken in den nächsten paar Jahren zunehmen werden.
Kannst du uns das so ein bisschen plastischer vor Augen führen, also für unsere Zuschauerschaft? Man hat ja immer so, man kennt diese Doomsday Clock, das ist jetzt natürlich sehr weit gegriffen, aber gibt es so einen Indikator, der sozusagen visualisiert, wo wir uns jetzt befinden? Also gibt es einen Wert auf einer Skala?
Ja, den gibt es. Also es gibt einen sogenannten Geopolitical Risk Historical Index. Und der schaut auf geopolitisches Risiko seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und wenn wir diesen Indikator anschauen, bis Ende 2023 sind wir heute, also bis Ende letzten Jahres, auf einem Level, das vergleichbar ist mit der Zeit des Kalten Krieges, also den 50er Jahren und 90er Jahren. Mhm. Da ist die Ebene mehr oder weniger gleich jetzt im Moment. Wir haben jetzt unseren eigenen Indikator entwickelt, der heißt Geopolitical Sentiment Tracker. Der geht nicht ganz so weit in die Vergangenheit, aber wenn wir auf diesen Indikator schauen, sehen wir auf jeden Fall, was ich bereits erwähnt hatte, dass wir mehr Akteure in dieser geopolitischen Gemengelage jetzt einfach haben. Und diese Indikatoren helfen uns eben auch, die Trends wahrzunehmen. Und wenn man schaut heute, ja, okay, also bis Ende 2023 vergleichbar mit dem Kalten Krieg, das macht ja Sinn, wenn man die Beziehung zwischen USA und China nimmt. Aber eben, es gibt viele Trends in der Zukunft, die bedeuten, dass diese Linie jetzt wahrscheinlich eher nach oben gehen wird.
Mhm. Einen konkreten, also du hast es ja jetzt ja schon zusammengefasst, aber einen konkreten Wert, wo man jetzt sagt, okay, 3 von 10, 5 von 10, sowas gibt es nicht. Oder kann man das so quantifizieren? Gibt es da was?
Nein. Nee, das kann man nicht so quantifizieren. Also diese Indikatoren sind beide, sowohl unserer wie auch der ursprüngliche, basieren auf Keywords zu politischen Risiken, ja, mhm, die aus Nachrichten gesourced werden, also aus vielen Quellen. Und wir zum Beispiel, unser Indikator misst politische Spannungen in über 100 Sprachen und in fast allen Nachrichtenquellen der größten Länder und der Länder, die auch für Märkte relevant sind. Mhm. Also sowohl, okay, Developed Market als auch Emerging Markets. Mhm.
Jetzt hast du schon gesagt, so, du kümmerst dich um die politische Analyse und sitzt mit den Portfolio-Managern und Managerinnen zusammen. Jetzt haben wir schon ein Stück weit auf die Politik und auf die Geopolitik geschaut. Wenn wir uns jetzt die Märkte angucken, die wollen davon offenbar ja gar nichts wissen. Wenn wir uns jetzt den DAX angucken, den S&P 500, den Nikkei, was auch immer, alles auf Rekordfahrt. Irgendwie passt das meiner Meinung nach nicht zusammen. Wie siehst du das? Also haben sich die Märkte irgendwie von der geopolitischen Lage entkoppelt? Ist das der Tanz auf dem Vulkan? Was passiert da gerade?
Nee, ich glaube, dass das eigentlich schon Sinn macht, was wir gerade sehen. Also zum einen sind die Märkte agieren auf dem Basisszenario. Ja? Und das Basisszenario ist oft, dass wir haben steigende Risiken, aber eben nicht, dass das Schlimmste passiert. Und das Schlimmste ist ja jetzt auch noch nicht passiert in den sämtlichen möglichen Eskalationen. Ja. Im Gegenteil, oftmals entwickeln sich die Dinge wesentlich positiver, als man erwartet hätte, bevor, zum Beispiel vor einer Wahl. Ja. Und zunächst einmal muss man also sagen, die Märkte bewegen sich im Basisszenario. Mhm. Das ist also nicht überraschend. Das Basisszenario ist weiterhin, es ist soweit mehr oder weniger alles okay. Natürlich sind die Risiken hochgegangen. Und wenn wir zum Beispiel mit den Portfolio-Manager reden, die wissen ganz genau, was los ist. Die haben die Risiken alle im Visier und sie bewegen sich sehr schnell. Wenn also was passiert, zum Beispiel Sanktionen irgendwo hingemacht werden oder die Sanktionen werden geliftet, das ist der Moment, in dem man das Portfolio anpassen muss. Der Markt verhält sich, so wie er sich verhält, gerade auch wegen der Geopolitik. Zum Beispiel Technologieaktien, ja. Es ist auch wegen der Konkurrenz zwischen den USA und China, was da gerade passiert in diesem Sektor. Gold, ein anderes Beispiel, das aufgrund der Geopolitik recht gut performt hat in der jüngeren Vergangenheit. Also es gibt viele Beispiele, dass die Geopolitik heute den Markt eben schon aktiv bestimmt. Auch zunehmend wichtig ist die Geopolitik für die Zentralbanken. Also wenn heute ein Zentralbanker eine Entscheidung treffen muss, ob er den Leitzins hochsetzt oder runtersetzt, dann muss er die geopolitischen Entwicklungen und die Implikation für die Inflation mit in Betracht ziehen. Und ich sitze in vielen Meetings mit Zentralbankern und ich höre immer mehr, wie sie Szenarien einbauen in ihre Analysen Und das ist auf jeden Fall schon Teil der, ja, würde ich sagen, des Tagesgeschäfts mittlerweile. Und letztlich muss man auch die geopolitischen Entwicklungen in die Forecasts mit einarbeiten, ja, also in die Forecasts für Wachstum, für Inflation, für Interest Rates. Und die fließen dabei direkt mit ein. Also der Markt heute reflektiert eigentlich bereits, was geopolitisch passiert. Nur eben das Basisszenario, nicht unbedingt immer nur das schlimmste Szenario.
Okay, dann lass uns doch einmal direkt reintauchen, was wir so geopolitisch auf der Agenda haben. Wir hatten oder haben ja jetzt ja auch noch das Superwahljahr. Wir haben die Wahlen in UK gehabt. Wir haben die Europawahlen gehabt. Wir haben jetzt jüngst nochmal die Wahlen in Frankreich gehabt. USA steht an. Wie bewertest du jetzt, wenn wir jetzt nach Europa blicken, ausgehend davon, diesen Rechtsruck auch mit Blick auf die, ja, Leuchtturmthemen wie jetzt Klimaschutz, Verteidigungspolitik und Wirtschaftspolitik? Was steht da jetzt auf der Agenda und wie wird sich vielleicht auch die Positionierung ändern aufgrund jetzt der veränderten Machtverhältnisse im Parlament?
Ja, also ich glaube, das war ein Beispiel von viel Lärm um nichts, die Europawahl. Ja, wir haben einen größeren Flügel rechtsextremer Repräsentanz. Allerdings sind viele dieser Repräsentanten in vielen Themenbereichen überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Ja, also man sieht da ganz viele Unterschiede zwischen den Positionierungen. Daher denke ich, dass sie eigentlich relativ beschränkt Einfluss nehmen werden aufs Europaparlament. Nur in den Bereichen, wo sich die Agenda deckt mit den Agenda der anderen zentristischen Parteien. Ja, zum Beispiel der EPP-Partei. Ich denke, der Hauptbereich, wo wir ein bisschen was sehen werden, ist im Bereich Klima, wo sowohl das Zentrum wie eben auch die rechte Seite eigentlich keine neue Klimapolitik machen will. Das Zentrum will effizientere Klimapolitik, keine neuen Regularien. Und die rechte Seite will natürlich die Regularien zurückfahren, aber das werden sie nicht können, weil es ja besagt bereits Gesetz ist. In Sachen Immigration sind sie auch noch auf einer Wellenlänge, aber da kann man nicht mehr so viel dran ändern. Daher denke ich auch nicht, dass viel damit passiert wird. Die anderen Themen, die du angesprochen hattest, also Handel und Verteidigung, werden in der nächsten Kommission ganz oben sein auf der Agenda. Und das ist einfach ein Resultat der geopolitischen Umstände, der Wahl in den USA, der Situation zwischen USA und China. Europa muss sich geopolitisch anders positionieren und das wird es auch.
Interessanterweise, wenn wir es jetzt mal auf Länderebene wieder runterbrechen, wir hatten jetzt jüngst die UK-Wahlen, Frankreich, und grundsätzlich hieß es von vielen Kommentatorinnen und Kommentatoren, es gibt einen großen Rechtsruck, den haben wir jetzt ja in Europa prinzipiell ja auch gesehen, in welcher Ausprägung oder wie stark auch immer man sich das selber bewerten will. Aber jetzt in UK und Frankreich hätten wir ja fast oder haben wir auch eine sehr starke Linksbewegung. Wie ist das zu erklären? Ist das jetzt Protest? Konnte man da nochmal mobilisieren? Wie passt das alles zusammen?
Ja, also ich denke, sowohl in Deutschland wie auch in Frankreich haben wir eigentlich eine Bewegung gesehen der breiten Masse, die sich mobilisiert hat, um ein recht extremes Moment zu bremsen. Also in Deutschland hatten wir das ja im Nachhinein dieser mittlerweile bekannten AfD-Treffen oder der rechtsradikalen Treffen, die mit der AfD assoziiert waren in Brandenburg, und wir dann diese riesigen Protestbewegungen gesehen hatten, die auch Leute auf die Straße gebracht haben, die normalerweise nicht auf Demonstrationen gehen. Mhm. Und diese Gruppe hatte man in Frankreich wahrscheinlich im Großen und Ganzen unterschätzt und die hat sich nun eben auch mobilisiert. Ich denke, dass der Ausgang der Frankreich-Wahl wird pragmatisch sein, mit einer Koalition die wahrscheinlichste Lösung. In UK, da muss man vorsichtig sein, ja, es ist eine linke Regierung aus UK-Perspektive, aber die Labour-Partei heute in UK ist wahrscheinlich eher vergleichbar mit der CDU in Deutschland. Nee. Hier haben wir eine Wahl, die, würde ich sagen, reflektiert hat, dass die Wählerschaft einfach nach vielen Jahren extremer politischer Volatilität eine Regierung wollte, die pragmatischer ist und die tatsächlich die Probleme im Land angeht, während wir die letzten Jahre der Tory-Regierung vor allem eine Politik gesehen haben, die sich auf eine Minderheitengruppierung konzentriert hat und die nicht die Themen bearbeitet hat, die für die breite Bevölkerung relevant waren. Ich nehme an, dass UK eine zunehmend wichtige Rolle in der EU und wahrscheinlich auch in der Welt spielen wird. Dadurch, dass wir eben diese neue Regierung haben, die mit einer extremen Geschwindigkeit an diese Probleme herangegangen ist bereits. Und es ist noch keine Woche und wir haben schon mehrere Gesetzgebungen im Gange, um zum Beispiel die Wasserwerke zu reformieren, den Bausektor zu reformieren, um Wachstum anzukurbeln. Diese Regierung wird wichtig sein für Europa, weil UK ist eins der größten Militärmächte in Europa, hat Nuklearwaffen, ja, haben wir in nicht vielen Ländern in Europa, wird umso wichtiger sein, sollte es in den USA zu einer Trump-Wahl kommen. UK wird auch wesentlich pragmatischer mit der EU umgehen. Wir werden nicht Brexit nochmal aufmachen. Allerdings erwarte ich ein Sicherheitsabkommen zwischen der EU und UK, die ein bisschen versucht, diese Problematik, die Brexit kreiert hat, zu lindern. Und dadurch, dass heute Europa 2024 in einer ganz anderen Position ist, als es das 2016 war, wird wahrscheinlich die EU auch mehr daran interessiert sein, mit England ein besseres Verhältnis zu etablieren. Also da denke ich, gibt es positive Entwicklungen. Und so schätze ich die Wahlen ein in beiden Ländern.
Jetzt hast du schon gesagt, so die Positionierung und die Position Europas hat sich natürlich in den letzten Jahren stark verändert. Und Europa findet sich ja jetzt wieder in in einer Phase des Handelsstreits mit China. Oder beziehungsweise auch Deutschland. Es geht um Elektroautos, die hier auf den Markt gespült werden aus China. Und offensichtlich ist da Eiszeit. Wie haben wir diese Beziehung jetzt zu bewerten? Interessanterweise hatte ich mal ein Gespräch jetzt vor, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Monaten mit einem Chefvolkswirt eines großen Fondsanbieters, der sagte, ja gut, Deutschland kann schon ohne China. Letzten Endes würden sich die Beziehung oder die Abhängigkeiten Deutschlands von China auf so ein paar Vorprodukte erstrecken. Und das wäre es dann eigentlich. Wie bewertest du diesen China-Konflikt mit Europa und den China-Konflikt mit Deutschland?
Also ich würde sagen, wir sind noch in keinem wirklichen Konflikt. Diese Tarife waren wahrscheinlich in allererster Linie politisch motiviert innerhalb der Europäischen Kommission aufgrund der Tatsache, dass wir hier eine neue Positionierung haben, der Top-Jobs in der Europäischen Kommission. Es ist natürlich interessant, dass die größten Autohersteller Europas eigentlich gegen diese Tarife waren. Es ist auch interessant für Leute, die Fußball schauen, dass trotz dieser Tarife BYD den prominentesten Werbeplatz bekommt in Europa, den es derzeit zu kaufen gibt. Diese Tarife waren, wie gesagt, ich glaube, eine politisch motivierte Sache im Hier und Jetzt. Wenn wir allerdings auf die Zukunft schauen, wird sich Europa in Sachen China smart positionieren müssen, aufgrund dieser Position, dass Europa zwischen den USA und China sitzt. Sollten wir zum Beispiel einen Trump-Präsident haben, der neue Tarife auf Europa legt, wird es für Europa schwierig sein, sich mit China in einen weiteren Handelskonflikt zu entwickeln. Noch ist es nicht so, dass die chinesischen Elektroautos die EU überschwemmen. Wir haben dieses Phänomen noch nicht da. Wir sehen auch nicht, dass die Preise so sind, dass sie wirklich die normalen Autopreise total unterbieten. Das ist auch eine politische Entscheidung aus China, das absichtlich nicht zu tun, damit wir eben nicht in einem Handelskonflikt sind. Also im Moment versuchen beide Seiten eigentlich diese Situation pragmatisch zu managen. Es kommt sehr darauf an, was jetzt passiert in den USA, wie sich Europa gegenüber China hinstellt. Allerdings ist es wahrscheinlich die Art und Weise, wie Europa mit China umgeht, ziemlich gleich wie andere Länder versuchen, mit Europa und mit den USA und mit China umzugehen. Man versucht, sie nicht auf eine Seite zu schlagen, seine Interessen durchzubringen und gleichzeitig aber auch seine wirtschaftlichen Interessen zu verbinden. Zum Beispiel, wenn man auf den grünen Sektor schaut, da braucht Europa einfach auch chinesische Inputs, um die grünen Klimaziele zu erreichen. China ist heute einer der größten Produzenten dieser Inputs. Und daran ist man sich durchaus bewusst. Natürlich sollte man nicht naiv in eine Beziehung gehen, sondern alle Seiten wahrnehmen. Aber ich glaube, Europa muss da ein Balancing Act hinbekommen. Und zum gewissen Grad tut es das auch gerade.
Ja. Also du kannst die Meinung des Chefvolkswirts nicht so ganz teilen, es sind jetzt nur ein paar Vorprodukte und ja, das kann man dann substituieren, sondern China hat jetzt mittlerweile so eine große Position eingenommen und ja, gibt halt auch in Form von Exporten von Gütern so viel in die Welt, dass man um China sowieso nicht drumherum kommt. Da habe ich dich richtig verstanden.
Naja, also zunächst einmal muss man sagen, also am Ende, wenn man mal die jüngste Geschichte als Beispiel nimmt mit der Energiekrise und dem Moment, als das Gas zugedreht wurde von Russland. Where there's a will, there's a way. Ja, also ich denke, man kann sich von allem abkapseln. Die Konsequenzen sind natürlich dann entsprechend groß und man muss sich aber adaptieren. Da habe ich keine Zweifel, dass das möglich wäre im Extremfall. Ich denke allerdings, dass wir China in eine Schiene stecken, die vergleichbar ist mit Russland oder mit dem Iran oder mit Nordkorea. Und China ist in dieser Schiene nicht. China ist nicht an einem Konflikt interessiert. China ist an wirtschaftlicher Stabilität interessiert. Und natürlich umso mehr die USA China in Richtung Russland pusht und umso mehr die Beziehungen abgebrochen werden, umso mehr kreieren wir eine Realität, bevor sie passiert ist. Wir sind noch nicht da. China ist nicht heute der Feind Europas und auch noch nicht der Feind der USA. Sie haben sicherheitspolitische Interessen, absolut. Sie haben Machtinteressen, absolut. Aber diese Great Power Competition geht zwischen den USA und China und nicht zwischen Europa und China. Und wir müssen also China als Akteur sehen, der wirtschaftliche Interessen hat, der auch andere Interessen hat und mit dem eben erwachsen umgehen, ohne gleich alles in eine Ecke zu schieben. Die Dinge sind wesentlich komplexer.
Grundsätzlich würde ich dem nur so ein Stück weit entgegenhalten, dass es natürlich beruhigend ist, wenn wir sagen, ja, China hat natürlich ein Interesse daran, ein gutes Verhältnis als Handelspartner mit Europa und den USA zu haben. Viele Kommentatoren gehen jetzt allerdings auch mit ihrer Sichtweise in die Richtung, dass China sich tendenziell ja eher auf die Seite von Russland schlägt, um dann irgendwann, wenn der Westen vielleicht kriegsmüde geworden ist im Sinne von einer Unterstützung der Ukraine, dann Taiwan zu attackieren. Ist das ein denkbares Szenario oder ist das jetzt völlig weit weg?
Nee, das ist natürlich nicht weit weg. Es gibt, also jetzt, wie gesagt, hier sind wir wieder im kurzfristigen Szenarien, wenn wir jetzt schauen, es gibt natürlich Situationen, in denen China ein großes Interesse daran haben könnte, sich gegenüber Taiwan schnell zu positionieren. Angenommen, wir sehen eine Eskalation im Nahen Osten und die USA steckt dort mitten in einer großen Krise, in einem großen Krieg, also wirklich in einem Krieg, der regional ist, mit Iran und so weiter und so fort. Dann könnte das eine attraktive Gelegenheit für China sein, zu sagen, okay, die sind abgelenkt, jetzt ist der Moment, Taiwan einzunehmen. Natürlich ist dieses Risiko da. Dieses Risiko ist allerdings relativ überschaubar im Moment, weil im Moment ist für China noch wenig Interesse daran, so eine Aktion zu machen. Warum? Wenn man in die chinesische Geschichte schaut, dann sieht man, dass in China es viele Revolutionen gab. Ja? Die chinesische Bevölkerung lehnt sich gerne gegen ihre Regierungen auf. Für Xi Jinping ist das die größte Angst, dass sich die Bevölkerung gegen ihn auflehnt. Daher ist alles, was wir in den letzten Jahren gesehen haben von China, der Versuch, die chinesische Bevölkerung zu kontrollieren und die chinesische Bevölkerung mehr oder weniger glücklich zu haben, indem man wirtschaftlichen
Wohlstand
einfach ermöglicht. Okay? Mhm. Solange das funktioniert, mehr oder weniger funktioniert, natürlich denke ich, dass das geopolitische Risiko von China in Bezug auf Taiwan überschaubar ist. Natürlich sollte sich zum Beispiel die nächste US-Administration diesen wirtschaftlichen Aufschwung immer schwieriger machen und der Wirtschaftswachstum in China immer schwieriger wird. In dieser Situation erhöht sich das Risiko, weil in solcher Situation müssen Leader oft von den Problemen zu Hause ablenken. Und das passiert dann oft mit Außenpolitik. Mhm. Also im Moment ist das Risiko überschaubar, aber sollte China wirtschaftlich mehr und mehr leiden, wächst dieses Risiko auch. Sollte sich die USA und Europa knietief in Weltkonflikten befinden, ist das Risiko auch etwas größer. Mhm.
Ich hatte diese Präsentation schon einmal angesprochen, die du gegeben hast, wo du zu Wort kommst. Und da geht es auch darum, dass Rohstoffe jetzt in der Welt, die wir jetzt haben oder die wir jetzt so in den nächsten Jahren zu gewärtigen haben, ein Druckmittel sind oder zur Erpressung dienen können. Jetzt ist China natürlich ein sehr rohstoffreiches Land. Hast du bei diesen Gedanken China im Blick gehabt oder wie sind deine Gedanken dazu?
Ja, absolut. Also seltene Erden. Ne? Also seltene Erden ist ein Riesenproblem, die Abhängigkeit an seltenen Erden. Die ist enorm von China. Sie sind führend in vielen Bereichen. Was auch ein Grund ist, warum die USA versucht, so viel Reserven wie möglich aufzubauen in diesem Bereich. Diese Abhängigkeit ist groß. Allerdings muss man auch sagen, dass, wenn man den Spieß umdreht, China extrem abhängig ist von Importen, vor allem in Sachen Essen, in Sachen Energie. Und da muss man zum Beispiel mal China mit Russland vergleichen. Russland seit 2014 hat sich konstant von diesen Abhängigkeiten gelöst. China versucht es zu einem gewissen Grad, ist aber überhaupt nicht in der Position. Also China ist viel mehr angewiesen an Importe, als es Russland ist, an externe Märkte.
Okay.
Und wir haben, nochmal um auf die Frage zurückzugehen, wir haben bereits gewisse, also wann war das jetzt letztes Jahr, als wir, entweder was war letztes Jahr oder früher in diesem Jahr, hatten wir neue Exportkontrollen aus den USA, die wurden etwas strenger gemacht und daraufhin hat China entschieden, den Export von gewissen seltenen Erden zu reduzieren. Also es ist auf jeden Fall passiert das schon und wir werden das wahrscheinlich mehr sehen, sollten wir viele neue Tarife sehen von zum Beispiel einer Trump-Regierung gegenüber China, die sprechen von 60% Importzöllen, da liegt es natürlich auf der Hand, dass es eine Art, eine Aktion gibt, um darauf zu antworten. Und da sind die seltenen Erden ein Beispiel dafür.
Okay. Jetzt haben wir schon ein Stück weit über die beiden großen Blöcke gesprochen, ne, wo sich ja Europa geografisch ja schon alleine in der Mitte befindet. Und vor kurzem hieß es noch, ja, diese bipolare Welt, die wird so in diesem Sinne und in diesem Maße nicht mehr geben, sondern die Länder und die Teilnehmer, die werden viel mehr mit sich selbst beschäftigt sein und alles zerfällt so in viele kleinere Teilnehmer. Jetzt gab es eine Warnung vor ein paar Monaten des Internationalen Währungsfonds, der sogar die Gedanken eines neuen Kalten Kriegs halt aufwirft und die Tendenzen einer starken Blockbildung Ost gegen West sieht. Wie ist deine Meinung dazu?
Ost gegen West, ich glaube, das ist keine akkurate Bezeichnung von dem, was wir gerade sehen. Ich denke auch nicht, dass wir in einer bipolaren Welt sind. Wir sind in einer Welt, in der eigentlich jedes Land im Moment seine eigenen Interessen verfolgt. Mhm. Und das führt dazu, dass zum Beispiel ein Land wie Indien sich jetzt völlig frei fühlt, nach Russland zu reisen. Ja. Ein Land wie Brasilien, das im Westen sitzt, wird sich nicht gegen China lehnen, weil es gehört, ist einer der wichtigsten Handelspartner am Ende. Viele Länder in Lateinamerika fallen übrigens in dieser Kategorie. Ich sehe im Moment keine neue Blockbildung. Ich sehe eine Welt, in der jedes Land nach seinen eigenen Interessen schaut. Es kann sein, dass wir in eine Richtung Blockbildung gehen, in dem zum Beispiel, wenn wir eine Veränderung in der US-Administration sehen und es darum geht, zu sagen, ihr müsst sämtliche Handel mit China abbrechen, um mit uns zu handeln. Dann könnten wir eine Blockbildung sehen, aber das halte ich für sehr unrealistisch im Moment. Mhm. Also ich denke, es wird einfach viel mehr verhandelt werden. Mhm. Es wird schwieriger werden, dieses neue Umfeld zu navigieren, komplexer. Weil zum Beispiel die nächste US-Administration, Biden oder Trump, werden schauen, dass die Länder, die jetzt gerade davon profitieren, dass China dorthin exportiert und sie exportieren dann in die USA, denen werden sie wahrscheinlich den Hahn zudrehen. Das heißt, diese Länder müssen wiederum kreativer werden. Das heißt, es werden sich neue Wege bahnen, im Großen und Ganzen. Aber wirklich, also eine Blockbildung halte ich für sehr schwer. Ich weiß, es sind verschiedene Thesen aufgekommen, indem man schaut, wie die UN wählt und wie sich das entwickelt und was das bedeutet. Allerdings sind viele Länder im globalen Süden, wie es so schön heißt, die haben eine andere Meinung zum Ukraine-Russland-Krieg. Allerdings sind sie trotzdem historisch, kulturell, aufgrund ihrer Beziehungen zu England, zum Beispiel zu Frankreich, nicht auf der Seite von Russland. Das ist etwas komplexer und wir sehen da jetzt nicht eine klare Positionierung. Mhm. Also es ist nuancierter und ich glaube, das wird auch so bleiben.
Ja. Lass uns doch mal noch den Blick auf Deutschland auch in dieser Gemengelage werfen. Was mich da interessieren würde, ist halt, wenn wir Deutschlands Ostpolitik, und ich schließe da jetzt mal Russland, China und auch den Iran ein, wenn wir uns diese Ostpolitik halt anschauen, könnte man zu dem Schluss kommen, diese war jetzt über die Jahre verfehlt, wenn wir uns vor Augen führen, Atomprogramm Iran, große Abhängigkeit bei Energierohstoffen Russland, großer Wissenstransfer nach China, nun kommen die billigen Elektroautos, runtergebrochen, jetzt etwas populistisch vielleicht auch. Hat sich da Deutschland etwas vorgemacht und zahlt jetzt einen hohen Preis? Wie siehst du das?
Also ich denke nicht, dass man Deutschland da jetzt so rausholt. Ich glaube, viele Leute haben sich vielleicht ein bisschen was vorgemacht in Bezug auf die Möglichkeit, Regime zu verändern, wenn man sie ins westliche kapitalistische System bringt. Ja.
Handel durch Wandel.
Genau. Ich glaube, dadurch hat man sich ein bisschen
Wandel durch Handel, Entschuldigung.
Gleichzeitig halte ich es für schwierig, retrospektiv zu sagen, ja, da habt ihr riesige Fehler gemacht, zum Beispiel in Sachen der Energiepolitik. Letztendlich war das in diesem Moment das Richtige für Deutschland, um Deutschland wirtschaftlich nach vorne zu bringen, billige Energie. Billige Energie und schauen, wie man die politischen Krisen dann managt. Ja? Also ich denke, das war nun einmal ein Angebot, das zu attraktiv war, auch wenn es irgendwann ein Ende genommen hat, in dem Moment, um es auszuschlagen. Was wäre denn die Alternative gewesen zu dem Zeitpunkt? Heute ist Europa extrem abhängig von den von Energiequellen aus den USA und aus anderen Ländern. Ist das besser in einer Zeit, in der wir potenziell einen Präsidenten in den USA kriegen, der nicht unbedingt sehr positiv auf Deutschland zu sprechen ist? Mhm. Fragezeichen. Ich denke, dass es in Sachen Iran, ehrlich gesagt, ist die deutsche Iran-Politik irrelevant. Der einzige, der wirklich zählt, ist die USA. Und hier hat man lange versucht, nukleare Abkommen zu finden, die einfach nicht funktioniert haben. Und im Moment ist natürlich Iran eine große Bedrohung und immer näher an einer Atombombe. Und es wird es auch bleiben. Ich nehme an, wir werden unter der nächsten US-Administration da einige Veränderungen sehen. Auch möglicherweise von Israel. Für Israel ist die Sache too close for comfort, wie man so schön sagt. Und ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, dass es möglich wäre, dass wir einen Angriff auf Irans Nuklearprogramm sehen. Mhm. Daher denke ich, dass die Schritte, die Deutschland gegangen sind, damals in der Zeit Sinn gemacht haben. Retrospektiv heute vielleicht nicht mehr so. Aber man sollte ja aus der Vergangenheit lernen und sich in der Zukunft anders positionieren, smarter positionieren. Und ich glaube, heute wissen wir sehr viel mehr über die Interessen Chinas. Wir wissen mehr über die Interessen auch der Alliierten. Ne? Die muss man auch mit einbeziehen und muss sich dementsprechend anpassen. Und vor allem, ich glaube, was wichtig ist in Europa generell, ist eine lange vorherzuplanen. Mhm. Das große Problem oder der große Unterschied zwischen Demokratien und Diktaturen ist, dass eine Diktatur einen langen Atem hat, lange Pläne Realität machen kann. Wenn sich ein Diktator allerdings auf einem falschen Weg befindet, dann ist es sehr schwierig, das zu korrigieren. Eine Demokratie allerdings kann sich sehr schnell neu erfinden, wie man es jetzt in England gesehen hat. Gleichzeitig fehlt ihnen oft der lange Atem. Und bei solchen Fragen wie Energieabhängigkeit, Ressourcenabhängigkeit, Handelsbeziehungen braucht man eine lange Vision und nicht nur eine Legislaturperiode. Hm.
Jetzt haben wir schon so lange drüber gesprochen und sind um den heißen Brei drumherum. Wir haben bald die US-Wahlen. Wer wird denn jetzt neuer US-Präsident? Was ist dein Call?
Es ist eine knappe Sache. Es ist auf jeden Fall eine knappe Sache. Es ist mittlerweile Konsensus geworden, externer Konsensus, dass Trump der neue Premier wird. Nicht unser Konsensus. Es ist im Moment, wir müssen darauf schauen, welche Feuer Biden noch im Eisen hat und welche Eisenfeuer.
Welche Pfeiler im Köcher meinst du?
Funktioniert nicht, genau. Und das ist einfach so, dass Biden immer noch, wenn man ganz pragmatisch darauf schaut, was sind die Faktoren, die dazu beitragen, meine US-Wahl zu gewinnen, von denen hat Biden noch einige auf seiner Seite. Er könnte sie allerdings bald verlieren. Ja? Sollten wir eine Veränderung des Kandidaten sehen dort aufgrund seines Alters, etc., etc. Im Endeffekt ist eigentlich egal, was die Prognose ist. Es ist eine sehr knappe Sache und wir müssen die Implikationen beider Präsidenten durchdenken und uns auf beide auch vorbereiten. Ja. Sollte es im Falle, also Biden, ne, wir sehen es ja im Moment, versucht weiterhin in dieser Position zu bleiben, auch aus Überzeugung, dass er der Einzige ist, der gegen Trump gewinnen kann. Und wenn man tatsächlich diese Schlüssel anschaut, geschichtlich, diese Schlüssel, die dazu führen, ob ein Präsident, ein sitzender Präsident nochmal gewählt werden kann, ist die Tatsache, dass er sitzender Präsident ist, ein wichtiger Faktor. Das heißt, wenn die Demokraten diesen Faktor aufgeben, stehen sie schon von Anfang an eigentlich etwas schlechter da. Natürlich wissen wir nicht historisch, wie vergleicht sich das mit dem Alter eines Präsidenten.
Was meinst du mit sitzender Präsident, Entschuldigung?
Also mit dem gegenwärtigen Präsidenten. Ja, also jetzt ja, zum Beispiel, also verstehst du, der jetzt gerade im Amt ist.
Ja, ja, verstehe.
Entschuldige meine Anglizismen, das ist manchmal schwierig. Ist
vollkommen in Ordnung, ich will es nur kurz für unsere Zuschauerschaft rüberbringen. Alles gut.
Ja, klar, nee, ich mache ja oft diese Sachen eher auf Englisch. Also auf jeden Fall dieses Schlüssel, Biden hat noch einige Schlüssel in der Hand. Sollten wir jetzt sehen, dass Biden zurücktritt, und dann ist es wahrscheinlich, dass Kamala Harris, seine Vize, diese neue Position einnimmt. Wenn Kamala Harris einen Vizepräsidenten aussucht, also einen Running Mate aussucht, der ein großes Appeal hat an die amerikanische Bevölkerung, dann müssen wir schauen, wie passiert dieser Transfer of Power von Biden zu Kamala Harris. Wenn es relativ smooth geht, ja, dann haben die Demokraten immer noch eine Chance. Wenn es allerdings zu einem Bürgerkrieg in der Demokratischen Partei kommt, vergleichbar zu was wir bei der CDU unter Laschet gesehen haben, dann haben die Demokraten wahrscheinlich keine Chance. Also wenn jetzt zum Beispiel sagt, Kamala Harris ist jetzt hier die Kandidatin und einige Demokraten sagen, wollen wir aber nicht, ich will es auch werden. Und dann kommen wir in Mitte August, die Demokraten treffen sich für ihre Konvention und dann fangen Wahlen an und Streitereien, dann wird das wahrscheinlich schwierig für die Demokraten. Also wir müssen jetzt wirklich ganz genau entscheiden, was passiert mit Biden, wie geht diese Transition of Power vonstande, und dann können wir eine bessere Einschätzung geben.
Ja. Jetzt sagtest du schon, dein Szenario ist jetzt nicht, wie der Konsensus sagt, Trump wird als Sieger hervorgehen. Du sagst also eher, oder Amundi, Biden wird es eher werden, oder ist eher ein Kandidatentausch bei euch auf der Agenda?
Amundi hat keine offizielle Positionierung zu diesem Thema. Ich intern habe eine, aber die werde ich euch leider nicht mitteilen.
Schade. Was wäre denn, anders gefragt, für dich einfacher zu prognostizieren? So ungefähr wissen wir ja, was wir bei Biden bekommen werden. Wir kennen seine Sicht auf die Welt. Bei Trump ist es ja meistens immer so ein bisschen tagesformabhängig auch. Womit wir aber rechnen können, ist, dass eine Unterstützung im Ukraine-Krieg eher die Unterstützung der USA im Ukraine, in der Ukraine-Auseinandersetzung zurückgehen wird. Wie meinst du, wäre es da leichter auszurechnen, und wie sähe das unter Trump aus, so er denn gewinnen würde?
Also ich, ja, absolut. Sollten wir Biden nochmal bekommen, dann wissen wir mehr oder weniger, was wir bekommen. Obwohl es hier eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass aufgrund des Alters von Bidens man in relativ absehbarer Zeit eine Kamala Harris als Vice President, als President bekommen würde, ja. Und da trotzdem in dieser Situation, denke ich, wird es Business as usual sein in US-Außenpolitik. Ja? Mhm. Also keine großen Überraschungen. In Sachen Trump, Trump ist geopolitisch sowohl kann er das geopolitische Risiko erhöhen als auch reduzieren. Angenommen in Sachen Ukraine. Angenommen, Trump kommt an die Macht und sagt, okay, Russland, Ukraine, ihr müsst euch jetzt hinsetzen, ihr müsst jetzt einen Waffenstillstand finden. Und beide sagen, okay, machen wir. Dann werden wir wahrscheinlich sehen, dass die Beziehungen zwischen Russland und den USA sich etwas verbessern. Und in dieser Situation bedeutet es, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und China, Russland und Iran, Russland und Nordkorea wahrscheinlich etwas verschlechtern werden. Und da diese potenzielle Axis, die noch keine ist, aber diese, sagen wir mal, opportunistische Freundschaft zwischen China, Russland, Iran und Nordkorea ein geopolitischer Risikofaktor ist, wenn er diesen brechen würde, würde das Risiko reduzieren. Hm. Ja. Ähnlich verhält es sich mit Nordkorea zum Beispiel. Wir sehen dieses Jahr erhöhtes Risiko aus Nordkorea gegenüber Südkorea. Manche in der Intelligence Community erwarten eine Art Hamas-Anschlag in Südkorea von Nordkorea. Ich denke, eine andere Interpretation ist, dass Nordkorea seine Verhandlungsposition verbessern will vor einer möglichen Trump-Wahl. Denn Nordkorea will als Nuklearmacht anerkannt werden. Also Trump könnte zum Beispiel sagen, okay, ich erkenne euch als Nuklearmacht an. Fein. Und das Risiko würde etwas reduzieren. Ja. Wo das Risiko hochgehen könnte, nochmal, wenn wir auf die Ukraine schauen, wäre eben, dass er sagt, okay, hier, Waffenstillstand. Die Ukraine sagt, nee, kein Interesse daran. Und Trump sagt, okay, sorry, aber es gibt kein Geld mehr. Und Europa muss jetzt die Sache finanzieren. Und in Europa fangen dann an, sich die unterschiedlichen Länder zu sagen, nee, machen wir auch nicht. USA macht nicht mehr mit, ich mache auch nicht mehr mit. Und das ist natürlich das destabilisierendste Szenario für Europa und für die Ukraine auch. Ja. Ja. Allerdings könnte Trump auch sagen, Russland will keinen Waffenstillstand machen. Also Ukraine will, Russland will nicht. Okay, wisst ihr was, Ukraine, wir unterstützen euch noch mehr, wir schicken euch noch mehr Waffen, machen härtere Sanktionen gegen Russland. Und das erhöht natürlich auch in gewisser Weise das Risiko einer Eskalation direkt mit NATO. Also wir wissen, wir haben keine Antwort auf Trumps wirkliche Positionierung gegenüber Russland und der Ukraine. Er hat sowohl Positives wie auch Negatives über Zelensky gesagt. Und ich glaube, wir müssen da schauen, wie sich die Sache eben entwickelt. Mhm.
Mit Donald Trump bringen ja viele diesen Begriff Fake News in Verbindung. Ne? Im ganzen Wahlkampf ist ja dieses Thema hochgepoppt. Wie schwer fällt es dir eigentlich heutzutage auch im Rahmen von KI, Fakten von Fake News zu unterscheiden?
Also mir fällt es heute noch nicht schwer, aber es ist ja auch mein Job. Kann es mir irgendwann mal schwer fallen? Ja, mit Sicherheit. Also wenn man sieht, was da teilweise produziert wird. Allerdings muss ich als Analyst meine Quellen mehrfach checken. Und ich denke auch, eine Art und Weise mit künstlicher Intelligenz und der Missinformation umzugehen, ist, dass wir alle einfach lernen, wie man sowas tut und dann das Risiko auch etwas davon minimiert.
Ja. Hast du eine Lieblings-Fake News? Also gibt's da was, wo du sagst, boah, ja, das ist mir besonders im Kopf geblieben, da musste ich wirklich sehr lachen. Gibt's da was?
Ja, also weißt du, was heißt der Lachen? Eigentlich ist es eher das Gegenteil. Ich habe gute Freunde in Brasilien und die schicken mir sehr oft Pro-Bolsonaro-Videos, die eindeutig Fake News sind und die sind oft im Stil der BBC gedreht, mit so einer England-Flagge oben auf Englisch. Und sie handeln oft davon, wie die jetzige Lula-Regierung eigentlich ist wie Nazi-Deutschland. Und es ist komplett kurios. Und die Brasilianer denken, dass in England das ausgestrahlt wird auf der BBC.
Verstehe.
Und egal, ob ich sage, Leute, das ist ganz eindeutig Fake News. Schau mal, diese kleine Flagge da oben. Das ist kein offizielles Programmzeichen. Man kommt nicht durch. Die Realität ist die Realität und fertig. Also es ist nicht unbedingt mein Lieblings-Fake News. Das ist ehrlich gesagt ein Fake News, das mich aufregt. Ja, aber so ist es.
Absolut. Aus welchen Quellen informierst du dich denn? Also jetzt kannst du es uns ja sagen, welche Medien nutzt du, was scannst du? Du wirst dich natürlich auch sehr stark im direkten Austausch ja auch informieren. Was sind das so für Quellen? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben?
Ja, also Medien natürlich, lokale Quellen, also oft aus allen politischen Spektrums, also zum Beispiel jetzt in Israel, Libanon, natürlich die linke Presse, die rechte Presse, die libanesische Presse, Twitter auch, weil oft dort Experten zu finden sind. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Konflikt, der hochkocht, der jetzt vorher nicht wirklich groß war, mit den Houthis im Roten Meer, da findet man auf Twitter dann eigentlich sofort Experten, einen Akademiker, einen Thinktanker, mit dem tritt man dann in Kontakt und debattiert. Thinktanks, ganz eindeutig, sind extrem wichtig natürlich. Kontakte mittlerweile von Experten, die ich kenne und schätze in verschiedenen Bereichen, ob es jetzt die US-Wahl ist oder die Situation im Nahen Osten oder die Situation in Russland und der Ukraine. Was ich nicht mache und ich glaube auch ein Analyst nicht machen sollte, ist groß mit Politikern sprechen. Denn Politiker, also als Quelle, es ist interessant, man kriegt politische Perspektiven, aber Politiker teilen eben oft Meinungen und nicht Analysen. Und sie teilen Dinge, die sie gerne wollen, dass geschehen, also die geschehen sollten, aber nicht wirklich geschehen. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen Abstand von Politikern.
Bist du instrumentalisiert dann schon mal von Politikern? Hast du so das Gefühl, dass da jemand dir was erzählt, um dich in eine bestimmte Richtung zu lenken, oder passiert das nicht?
Nee, nicht instrumentalisiert. Politiker sind Politiker. Sie haben einfach, es ist konstant, sie leben diese Politik. Das muss man einfach, ne, muss man verstehen und akzeptieren.
Okay. Hast du je Feierabend, oder kann ich mir jetzt so vorstellen, du liegst dann abends im Bett und dann beginnt nochmal das Doomscrolling so auf X und Twitter und durch die Nachrichten, durch die Online-Nachrichten?
Das kommt drauf an, was gerade los ist. Wenn es natürlich was Wichtiges ist, wie die Gesundheit von beiden, dann ist natürlich, muss man schauen, was passiert. Oder wie der Prigozhin-Putsch in Richtung Russland, da muss man natürlich die ganze Zeit schauen, was los ist. Allerdings versuche ich durchaus, mir Denkpausen zu geben und ins Fitnessstudio oder in den Garten oder zu lesen, ich muss abschalten, damit ich überhaupt wieder neue Ideen haben kann. Und das ist mir schon auch wichtig.
Was liest Anna Rosenberg denn zum Abschalten?
Gerade habe ich, also ich weiß nicht, ob das wirklich zum Abschalten ist, aber ich habe gerade Plato gelesen, und ansonsten habe ich gerade
sehr gut.
Die Geschichte, wir hatten es ja vorhin über die Revolution, ja, in China. Gerade habe ich die Geschichte der Revolution des 19. Jahrhunderts in China gelesen. Aber auch zum Beispiel gerade lese ich ein Buch, das mir sehr gefallen hat. Eva Lapido, glaube ich, Wende. Ein sehr spannendes Buch, das auch sehr, sehr unterhaltsam ist und gerade auch auf dieses Thema total passt. Also es ist mein Interessensgebiet einfach auch. Ich muss davon gar nicht so unbedingt abschalten.
Okay. Verstehe. Reich Ranitzky hat ja auch immer gesagt, er würde nicht zur Zerstreuung lesen, sondern immer nur der Bildung wegen. Also da seid ihr ja Brüder und Schwestern im Geiste. Anna, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben noch nicht mal wir haben nur einen kleinen Teil der Themen angekratzt, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber hab vielen, vielen Dank. Vielleicht können wir dann noch mal eine Wiederholung dann einlegen. Da würde ich mich sehr freuen.
Gerne.
Danke. Hat mich gefreut. Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war es schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Zu Gast war Anna Rosenberg von Amundi. Ich hoffe, euch hat's gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert vor allen Dingen fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei aber bitte fair, wir können alle Freunde sein, dabei müssen wir nicht dieselbe Meinung haben. Und unterstützt euch gegenseitig bei euren finanziellen Entscheidungen und bei eurem finanziellen Wachstum, so wie wir es hier bei Extra ETF auch tun. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch eine gute Börsenwoche zu wünschen und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis dann, macht's gut. Ciao.